Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 129. Folge des MLS-Podcasts. Herzlich willkommen, Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und herzlich willkommen an die Partymaus, Vincent.
Hallo.
Ich hoffe. Ganz übel, ganz übel. Uns erwartet eine relativ smarte Folge. Also smart in Form dessen, dass sie sehr kurz sein wird. Einfach deshalb, weil die MLS sehr viel Rücksicht auf Vincent genommen hat, der das Wochenende über nicht zu Hause war, sondern Party machen war. Oder vielleicht war er auch mit MLS-Spielern Party machen, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war gar nicht so viel. Es gibt ein bisschen über das ein oder andere Nationalteam, über das wir reden müssten. Und dann gab es auch ein bisschen was in der MLS, aber eigentlich auch nur ein Spiel von zwei Teams, die ganz weit oben in allen Beliebtheitsrankings sind. Aber wir starten erstmal mit einem kleinen Quiz. Ich habe nämlich mir eine Person ausgesucht, die ich schon seit 3 Wochen auf dem Zettel habe, weil diese Person vor 3 Wochen ein Interview gegeben hat. Ich hoffe, ihr habt es nicht gelesen. Aber wenn ihr es gelesen habt, dann wisst ihr natürlich, wer derjenige war. Er ist aktuell kein Spieler mehr und bekleidete zuletzt eine Trainerposition, hat 21 Jahre Spielerfahrung oder Erfahrung als Spieler, davon 450 Spiele in der Premier League und 82 Spiele beim US Men National Team. Seine letzte große Verpflichtung war als Trainer gewesen, nämlich für 18 Monate bei dem Team, wo er, wie gesagt, zuletzt engagiert war. Und auf dieses Team bezieht sich auch das Interview, worüber wir dann gleich noch sprechen werden. Aber ich sag mal kurz, wo die Person unter anderem gespielt hat. Es handelt sich um einen Amerikaner, so viel sei schon mal gesagt, der in der UCLA aufs College ging und dort dementsprechend auch gespielt hat und dann kurzzeitig bei der Newcastle Reserve gelandet ist und dann aber kurz darauf ein bisschen weiter nördlicher zu ziehen, wobei, na, aus der Perspektive ist es eher nicht nördlicher, aus unserer Perspektive ist es nördlicher, nämlich zu Brøndby. Da hat er aber auch nicht so richtig lange gespielt, sondern dann ging es in die Türkei weiter. Von der Türkei aus ging es dann erst einmal in die USA. Dort hat er für Columbus Crew gespielt, aber auch nur etwa ein Jahr. Und dann ging es auf die Insel. Deswegen 450 Premier League Spiele. Er hat mich doch relativ lange auf der Insel verbracht und spielte dort unter anderem für Liverpool, für Blackburn, für Aston Villa und für Tottenham. Das war auch das Ende seiner Spielerkarriere. Danach entschied er sich dann, auf die Trainerlaufbahn zu gehen. Aber er ist ein cleverer Geschäftsmann und wusste natürlich auch, dass er nicht nur als Trainer Karriere machen kann, sondern dass er auch jungen Menschen weiterhelfen will und ist deshalb auch Besitzer einer Jugendakademie. Dann aber hat er auch angefangen, bei Tottenham den Lehrerberuf, sozusagen den Trainer-Lehrerberuf zu lernen, ist dort in der Jugendakademie Trainer geworden und war dann irgendwann auch so im Bereich Marketing so ein bisschen unterwegs. Also er weiß schon, wie er sich breit auslegen kann. Und außerdem war er dann danach Trainer des US Men Team der U19. Bis er dann die Position übernahm, bei der er zuletzt war. Es handelt sich um ein MLS-Team. Wisst ihr schon, wen ich meine?
Wo er zuletzt war? Also er ist dann nicht mehr Trainer?
Er ist aktuell nicht Trainer, genau.
Ich hatte bis eben eine Vermutung, dann hast du aber gesagt, dass er Trainer war von einem MLS-Team und dann habe ich jetzt keine mehr, tatsächlich. Da müsst du mal ein bisschen überlegen.
Wann ist denn er gefeuert worden?
Wahrscheinlich erst letzte Woche oder vorletzte Woche.
Nee, er ist 2019 gefeuert worden.
Oh Gott, wer war denn da als Trainer?
Es ist ein Team der Eastern Conference. Und der wurde durch einen sehr bekannten Trainer ersetzt. Ich kann euch ansonsten natürlich auch sagen, welches MLS-Team es ist.
Warte mal. Sehr bekannten Trainer, das grenzt schon mal ein paar Teams ein.
Ja, Eastern Conference gibt es ja nicht so viele Teams. Das sind ganz viele geil. Also jetzt 2019 war, dann kann ich ja schon mal Inter Miami ausschließen. Sehr schön, da hat er schon Hausaufgaben gemacht.
Um ganz genau zu sein, er ist im Mai 2019 entlassen worden. Das heißt also knapp 2 Monate nach Saisonbeginn.
Der müsste aber Sinsi gewesen sein, glaube ich. Der wurde ja dann durch hier...
Aber Sinsi war doch gar nicht so ein bekannter Trainer.
Aber er wurde ja durch Jason Stamp, hieß er, glaube ich, ersetzt. Ich würde schon als relativ bekannt bezeichnen.
Du bist in der falschen Richtung.
Bin ich bei den Refs richtig?
Du bist bei den Refs absolut richtig.
Mann, wer war denn da vor Arena Trainer? Oh, mir fällt dieser scheiß Name nicht ein.
Also vielleicht bin ich ja doch auf der richtigen Ding. Als welche Position war denn also in seinem aktiven Lauf bei der Person, die gesucht wird?
Oh, wer war denn bei den Refs Trainer vor Arena? Da waren sie noch scheiße. Wer war denn das? Ich habe die ganze Zeit den ehemaligen Trainer von DC im Kopf. Keine Ahnung, wieso.
Ja, das ist ja Ben Olsen, aber das wurde nicht gesucht.
Ja.
Nee.
Oh, wer war denn bei den Refs Trainer?
Ja, aber welche Position spielte der denn?
Genau, er war Torhüter.
Dann ist es ja Tim Howard, oder wie?
Nee, bei den Refs war er nicht Torhüter, Entschuldigung. Er war als Spieler.
Ist es doch Tim Howard?
Nee, nein. Der war ja bei...
Tim Howard war nicht Trainer der Refs.
Ja, eben. Ich dachte anfangs tatsächlich eher, weil er war auch lange Zeit Premier League und so weiter, aber der war ja auch, glaube ich, bei den Rapids.
Also was war der jetzt? Torhüter, oder?
Ja.
Torhüter, genau.
Aber nicht bei den Refs.
Nee, er hat nie bei den Refs gespielt, er hat nur bei Columbus Crew gespielt.
Da gibt's noch einen, aber es fällt mir gerade der Name auch nicht ein. Auch ein sehr guter Torhüter.
Scheiße.
Sein Nachname könnte auch ein deutscher Nachname sein.
Müller.
Schneider, Becker.
Alisson Becker.
Genau. Oh, wer war denn bei den Refs Trainer? Er war Torhüter in der aktiven Lauf bei Columbus und in England. Er ist Amerikaner.
Hat viele Spiele absolviert für die USA.
Nationalspieler der USA gewesen. Ne?
Trainer bei den Refs.
Bei den Refs.
Vielleicht irgendwie so Meyer oder Schmied oder so.
Nee.
Oder Fischer.
Ach, Mann. Das war doch so ein Glatzkopf, oder?
Ja, genau.
Mann, wie hieß denn der?
Ich weiß es gerade aber auch nicht, wie er hieß.
Dieser.
Soll ich es auflösen?
Tottenham, nee. Warte mal. Tottenham, Glatzkopf, Amerikaner.
Wer war vor Loris im Tor bei denen?
Google-Bildersuche. Tottenham, Glatzkopf, Amerikaner.
Warte mal, ich gebe mal nur Tottenham Glatzkopf Amerikaner ein, was da kommt. Ich will es einfach wissen. So, was kommt da raus? Keine Ergebnisse. Sehr schön. So. Nein, mir fällt er nicht ein. Ich habe ihn vor meinem Schädel, aber mir fällt er nicht ein. Oh, wie hieß denn der?
Sein zweiter Vorname ist Howard. Aber unter dem kennt man ihn eher nicht.
Hätte es nicht der Nachname sein können, hätte ich recht gehabt.
Wann hat er seine Karriere nochmal beendet?
Seine aktive Spielerkarriere 2015. Und dann ein Jahr später wurde er dann offiziell Trainer der U19, der US-Nationalmannschaft.
Es gibt 3 bekannte Glatzköpfe in den USA im Tor. Das sind Howard, dann hast du den von Atlanta, Gusan, und er ist der 3. bekannte Glatzkopfkeeper.
Muss ein Trend sein.
die Kahlköpfigen 3.
Ich habe so das Gefühl, Hugo Lloris war gefühlt schon seit 2000 im Tor von Tottenham, von daher keine Ahnung.
Ich löse es mal auf. Es ist Brad Friedel. Oder Friedel im Deutschen.
Sicher hat mich ganz unrecht, wenn es dann mal hat hier Brad gesagt, ich habe Howard gesagt. Von daher hier Brad Howard Schieß mich tot.
Sein vollständiger Name wäre Bradley Howard Friedel.
Also so im Zusammenhang haben wir es eigentlich geschafft, finde ich.
Ja, so in etwa. Und das Interessante an ihm ist, dass er vor kurzem jetzt, also vor etwa 3 Wochen war das, ich glaube, The Athletics ein Interview gegeben hat zu seiner Zeit bei den Refs. Und diese Verpflichtung, dass er dort Trainer wurde, kam vor allem deshalb zustande, weil er sich mit den Kraft-Menschen, also vor allem mit Robert Kraft und seinem Sohn, getroffen hatte. Man hatte sich ausgetauscht, man war sich da sehr einig. Und dadurch, dass er natürlich viel internationale Erfahrung hatte, weil er ja in mehreren internationalen Clubs gespielt hat und eben auch sehr viel Premier League-Erfahrung hatte, ist er natürlich mit einer ganz anderen Einstellung daran gegangen auch und startete ganz enthusiastisch in seinen Trainerjob. Und das brachte aber einige Hindernisse mit sich, weil er brachte einige Änderungen mit, die offensichtlich nicht so ganz beliebt waren im Team. Ich sage mal, die kleineren Veränderungen. Eine war zum Beispiel, dass es einen Dresscode am Spieltag gab. Sie sollten jetzt nur noch mit Kleidung kommen, die mit einem oder von einem Ausstatter kam, mit dem man quasi einen Deal geschlossen hatte, der dort aus der Nähe wohl ist. Oder sie sollten in Kleidung des Clubs kommen. Da hatten sie die Wahl. Das ist so eine Kleinigkeit. Dann auch, dass sie 2 Stunden vor dem Training da sein sollten. Einfach weil es ja immer wieder auch mal die Situation gab, dass sich dann doch mal jemand verspätete, aufgrund von Stau oder weil er einen Verkehrsunfall hatte und so weiter. Das gab es aber immer noch und dann gab es halt welche, die kontinuierlich nicht 2 Stunden vor dem Training sozusagen da waren. Die entscheidenden waren aber natürlich die Änderung zur körperlichen Entwicklung dieser Spieler. Was ihm besonders aufgefallen ist, dass die Spieler nach der Pause wiederkam und sehr unfit waren. In Sachen Gewicht und in Sachen körperlicher Fitness generell. Also brachte er einige Änderungen mit sich, die für ihn später dann auch noch Folgen hatten, weil er damit sehr, sehr unbeliebt beim Team war. Zum Beispiel mussten die ganzen zuckerhaltigen Limonadengetränke aus den Kühlschränken der Trainingsstätte entfernt werden. Er war sowieso verwirrt, warum das überhaupt möglich ist, dass bei einem Profi-Fußballclub da, ich nenne keine Marken jetzt mit Absicht, aber schon auch sehr große bekannte Limonadenmarken in den Kühlschränken standen, anstatt Wasser zum Beispiel. Außerdem mussten die Spieler sich regelmäßig wiegen lassen. Das wurde auch protokolliert. Und generell mussten sie regelmäßige Fitnesstests machen. Und wenn du natürlich den Fitnesstest nicht bestanden hast, dann zog das Strafen mit sich. Solche Sachen hat er eingeführt und das stieß bei den Spielern sehr auf Unmut. Bis zuletzt sogar, bis er gefeuert wurde, war das ein Riesenthema immer beim Team und sorgte halt dafür, dass er nicht besonders beliebt innerhalb des Teams war. Das ist das, was er in diesem Interview sagte. Er sagte noch ein paar Dinge mehr. Aber ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass es solche Zustände tatsächlich doch noch bei MLS-Teams gibt. Die gibt es bestimmt auch bei anderen Profiteams in anderen Ligen, auch außerhalb der USA. Aber dass sie sich dann da auch so querstellen und dass man da so an seine alten Verfahrensweisen zurückgehen will, fand ich dann schon sehr überraschend. Ein Punkt war beispielsweise auch das Verbot von Fastfood. Daran haben sich ganz viele überhaupt nicht halten wollen und hatten da überhaupt kein Verständnis für. Daniel, du als quasi fast Profitrainer, was sagst du denn dazu?
Ich habe es mir gerade so überlegt. An sich ist es schön und gut, dass du ein bisschen Disziplin hast, weil man darf nicht vergessen, es sind Profis. Gut, ich finde jetzt 2 Stunden früher zum Training ist vielleicht ein bisschen hart, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind ja wie gesagt Profis und die kriegen anständiges Gehalt. Und ich meine, es ist halt immer doof, auch gerade für mich als Jugendtrainer, wenn halt die Kinder zu spät kommen, gar nicht kommen oder gar nicht absagen. Gut, absagen wird es da jetzt wohl kaum eher weniger geben, außer bei Krankheit. Aber gerade sowas ist halt einfach dumm oder muss nicht sein. Dann das mit den Getränken kann ich voll und ganz verstehen. Und auch hier das mit dem Fastfood, ich finde, wenn man Profi ist, dann kann man mal gerne ab und an sich einen Döner, Hamburger und was weiß ich gönnen. Jedem das seine. Aber ich halte es da tatsächlich wie ein Club aus England, Forest Green FC oder United, wie auch immer der heißt.
Nee, Forest Green Rovers.
Rovers, danke. Es ist ein Club, bei denen herrscht ein anderer Ton tatsächlich. Wie man es schon aus dem Namen hört, der Verein ist relativ grün. Dort gibt es zum Beispiel im Stadion nur veganes Essen. Die Spieler kriegen auch während der Trainingseinheiten oder halt zwischendrin als Mahlzeit nur was Veganes serviert. Und ja, ich denke, das ist so in Ordnung, wenn die Spieler ein bisschen Disziplin bekommen auf dem Rasen. Aber was sie denn Freizeit essen, sollen sie halt in der Freizeit essen. Und letzten Endes, wenn sie halt dadurch unfitter werden, dann merken sie es früher oder später in ein paar Jahren auf ihrem Gehaltscheck, muss man so zu sagen. Ich meine, siehe Jose Martinez, der zwar immer noch gut abkassiert als DP, aber Frage ist doch, wie lang.
Ja. Ja. Na, wobei, also ich finde es schon sehr wichtig, dass du gerade als Profisportler enorm auf deine Ernährung achtest. Und wenn dem Trainer das wichtig ist, und dem Trainer war das vor allem deshalb wichtig, weil er eben gesehen hat, welchen körperlichen Zustand die Spieler da teilweise hatten, dann kann ich das irgendwie auch nachvollziehen. Aber am Ende hat es ihm in seiner Beliebtheit auch nicht so viel gebracht. Ein Punkt übrigens auch noch, den er eingeführt hatte, bei den meisten MLS-Teams war es üblich, dass das Line-Up oder dass die Startelf schon ein oder zwei Tage vorher bekannt gegeben waren, zumindest innerhalb des Teams. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat wirklich erst ganz kurz bevor sie raus zum Warm-Up gingen, hat er die Startelf bekannt gegeben, was für einige offensichtlich dann doch ein größeres Problem war. Aber das fand ich auch ganz interessant, dass das Spieler so sehr stören kann, dass sie nicht schon ein oder zwei Tage vorher wissen, ob sie jetzt in der Startelf sind oder nicht.
Dann kann man es ja wie einer aus meiner Mannschaft machen in der KSC. Sieht schon vom Spiel, dass er nicht in der Startelf steht und geht dann einfach.
Ich glaube, das würde sich auf kurz oder lang auch auf dem Gehaltscheck auswirken.
Also bei uns wird das eine Viertelstunde vor Anpfiff festgelegt.
Ja, ihr im tiefsten Bayern, ihr fragt ihr den Bauer nebenan, ob er hier seinen Traktor wegstellen kann, dass ihr drauf kicken könnt. Und stellt zwei Holzlatten hin, als ihr Tore habt. Oder ihr nehmt doch Jacken. Hallo.
Wir haben den besten Rasen im ganzen Land.
Und ganz offensichtlich habt ihr von Brad Friedel gelernt. Ihr hattet also den besten als indirekten Trainer.
Nein,
ihr könnt ihn mal anrufen, er hat zurzeit Zeit. Aber ob er Lust hat, mal für euch ein bisschen zu trainieren.
Lass mal lieber. Disziplin habe ich.
Ich meinte eher Vincents Team. Dein Team ist verloren.
Danke.
Tja.
Ich würde sagen, damit Daniel sein Team wieder suchen kann, machen wir eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wenn wir schon von einer Trainerentlassung gesprochen haben, können wir doch direkt mal zur nächsten gehen, weil Wechsel sind ja immer mit bei. Da gab es doch vor kurzem, oder besser gesagt wenige Stunden, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, eine Entlassung. Wollen wir mal darüber sprechen, welches Team es mal wieder gewagt hat, sich nicht an unseren Aufnahmeplan zu halten?
Die Neulinge, müssen sich erstmal dran gewöhnen.
Ganz kurz, wie Vincent sagt, ich wollte sie jetzt auch in Schutz nehmen und sagen, hey, die sind noch nicht so lange dabei, die müssen sich erstmal dran gewöhnen, wie es denn hier überhaupt in der MLS läuft, beziehungsweise nach was man sich zu richten hat. Und da kommt es halt mal vor, dass man beim ersten Mal ein bisschen scheitert oder sich ein bisschen ungeschickt anstellt, aber das lernen die Jungs noch. Wie Vincent schon gesagt hat, das sind einfach die Neulinge.
Ja, aber bei der nächsten Trainerentlassung müssen sie sich dann schon daran halten, wann wir aufnehmen.
Ja, schon, jetzt wissen sie es, jetzt hören sie es ja.
Ja, jetzt wissen sie es ja.
Wollt ihr ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, Charlotte dachte, also keine Ahnung, was sie dachten, aber sie waren halt der festen Überzeugung, dass frischer Wind so nach einem halben Jahr oder nach 3-4 Monaten mal ganz gut ist, weil man spielt ja Anti-Fußball, ist ohne Sieg, ohne Punktgewinn abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Western Conference oder Eastern. Egal, ist auf alle Fälle auf dem letzten Platz und da ist natürlich klar, dass man Trainer rausschmeißt. Nein, natürlich nicht. Ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, die Entlassung, die verstehen nicht mehr die Fans so wirklich.
Nee, also die Charlotte Also ich habe zwei, es gibt zwei sozusagen Meinungen drüber, an was es liegen könnte. Die einen liegen halt einfach am Besitzer, dass der zu gierig war und einfach viel mehr wollte. Nach dem relativ guten Start gab es ja jetzt, glaube ich, 5 sieglose Spiele oder so. Oder nicht sogar 5 Niederlagen, ich weiß es nicht. Und dann hat er halt gleich schwarz gesehen oder rot gesehen und halt den Trainer rausgekickt. Was halt sehr grenzwertig ist, als Neuling stehen sie viel besser da als ein Austin oder halt auch andere Konsorten, wie damals Minnesota im ersten Jahr war ja auch schlechter, Orlando im ersten Jahr war ja schlechter und so. Also von dem her eigentlich unverständlich, auch wenn es mal 5 Sieglose, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob Sieglose oder einfach nicht gewonnene Spiele waren, aber als Neuling ist das trotzdem noch relativ echt gut und Charlotte spielt ja auch keinen schlechten Fußball. Von dem her macht es absolut keinen Sinn. Und das andere, was ich so gelesen habe, ist einfach, dass es irgendwie Streit gab anscheinend, dass die sich verstritten haben. Der Trainer irgendwie mit dem Team oder mit dem Besitzer. Man weiß nichts, es wurde vom Verein nichts nach außen getragen. Die Fans können auch nur raten, was sie so mitbekommen haben. Aber ja, wie gesagt, sehr unverständlich, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Es macht wenig Sinn. Mal gucken, aktuell ist ja, glaube ich, der Code. Nee, was? Torwarttrainer hat, glaube ich, den Posten übernommen als Interimsweise. Mal schauen, was der jetzt so daraus macht und ob da jetzt ein neuer Trainer kommt oder ja, keine Ahnung, aber mutig. Auf alle Fälle würde ich mal sagen, weil ich glaube, Ramirez war an sich kein schlechter Trainer. Wenn nicht sogar ein relativ guter. Den zu feuern so schnell. Ob sich's auszahlt, das sei jetzt mal drauf hingestellt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Charlotte könnte richtig auf die Schnauze fliegen.
Ja, zumal es ist ja nicht nur die Entlassung des Headcoachs, sondern diese Entlassung hatte noch viel weitreichendere Folgen, weil nahezu der komplette Staff ist mit. Also fast alle Trainer und Betreuer haben den Club verlassen und es sind am Ende nur 2 übrig geblieben. Das war ein Co-Trainer und der Torwarttrainer. Der Rest ist auf und davon. Also müssen sie jetzt erstmal zusehen, wie sie sich wieder überhaupt mal einen Mitarbeiterstab aufbauen.
Vor allem die Frage ist halt, wie gesagt, nach wie vor, hey, wer tut sich das jetzt an? Dann braucht man ja nicht nur Cheftrainer, man braucht vielleicht auch einen Co-Trainer, Fitnesstrainer, Athletiktrainer, wie es da heißt, sind dann einfach nicht nur 3, 4, sondern halt, ich sag mal, 7, 8 Trainer. Die musst du erstmal finden, die müssen erstmal zusammenpassen und dann muss das Ganze genauso gut funktionieren wie vorher. Und ich zweifle so ein bisschen dran, weil das Team war, ich würde sagen, eingespielt, aber die haben sie gut verstanden, war einstudiert und jetzt nochmal was Neues zu holen, wo diesen Lauf, den Charlotte in den ersten Spielen hatte, fortsetzen kann, werden die nicht finden. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den Resultaten lag, aber vielleicht gab es persönliche Gründe, vielleicht, keine Ahnung, harte Trainer mit der Frau vom Owner gestorben, weiß man nicht, oder mit der Tochter. Gibt immer so Gerüchte, alles drum und dran. Und keine Ahnung. Vielleicht ist er deswegen geflogen. Weiß ich nicht.
Na gut.
Weil für mich klingt so eine Theorie tatsächlich logischer als den sportlichen Erfolg, weil egal wie unintelligent du bist, sage ich es einfach mal, wenn du siehst, wie Charlotte dasteht, dann schmeiß nicht den Trainer raus. Weil dann wären andere Trainer, wo der Verein tatsächlich auf dem letzten Tabellenplatz ist und andere Ambitionen hat, schon 10-mal rausgeflogen.
Ja,
Grüße gehen raus an dich, Vincent.
Ich bin aber schon ziemlich überzeugt davon, dass da wirklich ein enormer Streit stattgefunden haben muss. Weil wenn wirklich der ganze Trainerstab oder der ganze Betreuerstab mitgeht, dann scheint das schon was anderes gewesen zu sein, als er hat mit der Tochter des Owners geschlafen. Sondern dann müssen das schon eklatante Dinge gewesen sein oder ganz grundlegende Dinge, dass so viele Mitarbeiter sich entscheiden zu gehen an der Stelle. Und ich vermute, es wird noch ein paar Monate dauern und dann wird man auch erfahren, was denn jetzt die Ursache dessen war. Aber das sagt schon ganz schön viel dafür aus oder darüber aus, dass da in Charlotte gerade einiges so gar nicht in Ordnung ist.
Ich meine, die haben 16 Punkte nach 14 Spielen. Was willst du mehr als Liga Neuling?
Spielerisch ist das okay, aber dass innerhalb des Clubs gerade einiges nicht in Ordnung ist, meine ich.
Ja, das ist ja klar.
Aber ansonsten, bei wem auch einiges nicht in Ordnung ist, ist Real Salt Lake, die es gewagt haben, gegen Vancouver zu verlieren. Habt ihr euch das Spiel zufällig angesehen?
Nee, aber ich habe mir meine Tipps angesehen und dachte mir, Daniel, hast du gut gemacht.
Bei Real Salt Lake fällt mir irgendwie auf, diese Truppe ist einfach schwer zu greifen, weil sie zwischenzeitlich richtig gute Phasen haben und haben sie zwischenzeitlich wieder richtig dumme Phasen. Und das Spiel hier, fand ich, hätten sie durchaus gewinnen können. Die Chancen hatten sie, haben sie nicht genutzt. Am Ende hätte es sogar noch viel höher ausgehen können, weil ein Tor Vancouver aberkannt wurde aufgrund von einem berechtigten Abseits. Aber sie machen sich das Leben manchmal selbst schwerer, als sie es müssten. Ein Beispiel. Das 1:0 für Vancouver entstand aus einer Situation heraus, wo man sagen könnte, da hat einfach die komplette Verteidigung generell versagt. Habt ihr zufällig das Tor gesehen?
Ich sehe nur gerade hier die spektakuläre Grätsche, die, ja, zu der wir gleich kommen, aber es 1:0 tatsächlich nicht.
Ja, bei dem 2:1 von Vancouver, was aus einem Elfmeter resultierte nach dieser spektakulären Grätsche, das ist quasi das Gegenteil dessen, was beim 1:0 passiert. Beim 1:0 bewegt sich niemand, beim 2:1 wird sich zu sehr bewegt und wird versucht, den Gegenspieler, ich würde nicht direkt sagen zu töten, aber zumindest hat er versucht, ihm die Beine zu brechen. Und es war nicht besonders clever verteidigt. Natürlich auch ein bisschen Pech dabei, aber in der Situation bei einem 1:1 in diese so reinzugehen, schwierig.
Ich frag mich eh, wieso er sich noch beschwert. Also, er sieht doch, dass er zu spät kommt, er berührt den Ball nicht, das sieht er, wie er drüber wegfliegt, und trotzdem beschwert er sich. Das ist doch kein Foul sein. Also, da stelle ich mir wirklich die Frage, was er in die Fahne ist. Und er kann froh sein, dass er nicht mit Glattrot vom Platz geflogen ist.
Ist er doch aber, oder? Weil also zumindest Gelbrot.
Gelbrot, ja. Aber es ist eigentlich Glattrot. So wie er da reingeht, mehr oder weniger nichts fing letztem an, aber ja.
Ja, ich glaube einfach, es gab keine Glattrot, weil es halt nicht der letzte Mann war, weil sonst wäre es schon
mal gewesen. Ferreira, auf den wir sprechen, hat übrigens Geburtstag. Also, an der Stelle, alles Liebe, mein Freund.
Hat er jetzt ein bisschen länger Urlaub? Weil er muss ja eigentlich nur zum Training gehen.
Ein bisschen länger Urlaub.
Ist doch auch was Schönes. Aber ist auch so typisch für ihn irgendwie. Wenn er mal auffällt, dann, klar, er kann manchmal richtig gute Spiele haben, aber dann hat er manchmal auch wieder Spiele dabei, wo man sich fragt, was in ihn gefahren ist. Das ist, klar, er hilft Real Salt Lake ziemlich oft. Aber an dem Tag, in der Situation, hat er alles andere als geholfen. Ja, und am Ende gewinnt Vancouver dann 2:1. Und sie ist in der Tabelle jetzt nach oben geklettert, nachdem sie zwischenzeitlich ja gefühlt die ganze Zeit letzter in der Western Conference waren. Haben die es geschafft, jetzt auf den 10. Platz vorzuspringen. Und jetzt sind nur noch solche random Teams wie Seattle, die Timbers, die Earthquakes und die Jungs von Sporting Kansas hinter ihnen. Aber gut, das sind Trümmertruppen. Eins davon
wird doch dahinter bleiben.
Ach ja.
Dann apropos Trümmertruppe. Ist gemein, das war eine fiese Überleitung. Das US Men National Team ist ja gerade in der Vorbereitung für die WM und hat in der Nacht, in der wir jetzt aufnehmen, gegen Uruguay gespielt. Es wurde ein 0:0, von daher ist es erstmal okay. Und es gibt die Gerüchte, dass sie jetzt im September höchstwahrscheinlich für zwei Freundschaftsspiele nach Europa kommen und dort gegen asiatische Teams, unter anderem ist Japan im Gespräch, spielen werden. Und als Locations werden übrigens Spanien und Deutschland genannt. Also vielleicht können wir uns auf ein US Men National Team Freundschaftsspiel in Deutschland freuen.
Mal sehen. Absolut. Und der letzte, der dritte Gegner der WM-Gruppe für die USA ist ja auch bekannt gegeben worden jetzt. Denn Wales hat ja gegen die Ukraine gespielt. Der Sieger kommt dann in die US-Gruppe, wo Iran und England mit drin ist. Und um die Gruppe zu einem richtigen Pulverfass zu machen, hat Wales auch noch gewonnen. Das heißt, so eigentlich richtig interessant, USA gegen Iran, ich nenn's El Bombico. Dann hast du England gegen USA, das ist dann, wie nennen wir es?
El Pentico oder so.
Irgendwie so. Dann hast du England gegen Wales, auch sehr kritisch, El Britannia oder so, keine Ahnung. Also, die Gruppe hat wahrscheinlich viel Derby-Reize, viel Spannung drin. Die könnte richtig spannend werden.
Was ich übrigens interessant fand, war, dass der US-Verband ein Statement veröffentlichte, in dem sie der Ukraine nochmal ihre Solidarität zusprachen und dann nochmal ein paar nette, warme Worte an das Team gerichtet haben, weil sonst hätten sie ja sozusagen auch ihre Gegner mit sein können. Fand ich schon ganz nett. Aber sie haben natürlich auch Wales gratuliert. Sie sind ja faire Sportsmänner.
Du meinst eher das Social Media Admin.
Ja, ich vermute schon, dass das innerhalb des Verbands abgesprochen war. Ansonsten, was vielleicht nicht so abgesprochen war im Verband, war das, was gerade in Kanada passiert ist. Das Team der Canada Boys sollte...
Die dachten sich einfach mal, hey, wir haben Testspiel, aber es war keiner da.
Okay, in dem Fall ist ausnahmsweise der Witz mal okay. Sie sollten gegen Panama spielen. Zu diesem Spiel kam es aber nicht, weil die Kanadier protestierten. Und sie protestierten nicht gegen die WM, gegen Katar, gegen die FIFA, whatever. Sie protestierten gegen ihren eigenen Verband. Hintergrund dessen ist, dass es 2018 laut ihrer Aussage eine Einigung mit dem kanadischen Verband gab, dass man da künftig bessere Kompromisse auch schließen möchte für die Entwicklung des Fußballs auch in Kanada. Und bis dato ist aber nichts passiert. Und sie protestieren natürlich gerade jetzt im Vorfeld der WM, weil es dabei natürlich auch nochmal, ist gerade eine sehr gute Ausgangssituation, um den eigenen Vertrag mit dem Verband nochmal zu verbessern, der bis dato tatsächlich gar nicht so gut ist. Und ich sage mal einige der Forderungen, die sie aufgestellt haben, unter anderem nämlich, dass es mehr Transparenz darin geben soll, welche Agreements der Verband schließt, also der kanadische Verband mit irgendwelchen Firmen, Unternehmen, mit anderen Verbänden, was auch immer. Das scheint derzeit noch nicht der Fall zu sein und ist offensichtlich auch für die Spieler derzeit schwer einzublicken. Und dass sie unter anderem auch bessere Jugendprogramme für Jungs und Mädchen haben möchten und dass sich dahin mehr entwickeln soll. Ein entscheidender Punkt natürlich im Rahmen des World Cups ist dann aber auch die Finanzierung dessen. Aktuell bekommt der kanadische Verband von den Preisgeldern, die sie von der FIFA bekommt für die WM, bekommt der Verband 90% und das Team bekommt 10%. Das ist relativ wenig, wenn man sich auch mal ansieht, was andere Teams zu bekommen. Ein anderer Punkt ist aber auch die Beteiligung ihrer Familien und Freunde, weil aktuell ist es so, dass der kanadische Verband ihnen 2 Tickets pro Spieler für Familie und Freunde zusagt. Das ist ganz schön wenig, wenn man sich überlegt, da möchte man vielleicht mal Mama, Papa und auch noch den Bruder dabei haben oder die Freundin oder whatever. Und außerdem ist das eine Kombination sozusagen aus dem Frauen- und Männerteam, dass sie gemeinsam jetzt da versuchen, an diesem Agreement nochmal besser zu arbeiten und sich da gegenseitig vor allem auch zu supporten. Habt ihr davon was mitbekommen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Gut, bei mir war es auch schwierig, weil ich so gut wie kein Netz hatte die letzten 3 Tage.
Ich finde es tatsächlich interessant, dass man so den Weg eingeht, um gegen den eigenen Verband zu protestieren. Weil ich weiß nicht, wie produktiv sowas ist, weil da können wir doch einfach sagen, ja hier, weil die natürlich nicht machen, die werden auch einknicken, aber prinzipiell könntest du sagen, hier Nationaltrainer, wir schmeißen dich raus. Oh, wir haben einen neuen, der tanzt auf unsere Pfeife. Komm, nominier mal 23 Spieler, die nicht protestieren.
Ich glaube, das ist aber schwierig, weil sie auch noch viele andere Punkte dabei haben. Ich habe jetzt natürlich nur ein paar genannt.
Ja. Ich stimme dir da, wie gesagt, zu, dass es an sich eine gute Idee ist. Nur, ich finde irgendwie, das Ganze ist nicht so gut durchdacht, weil es ist halt immerhin nur ein Testspiel. Wenn du müsstest du wirklich die Eier haben und ein Spiel, um das es, in dem es um was geht, absagen.
Na gut, das kann man ja immer noch machen. Was jetzt gut ist, ist, dass sie es in einer so frühen Phase starten und nicht erst kurz vor der WM, sondern wirklich schon frühzeitig sagen so, hey, es gab damals diese Vereinbarung, dass sich das entwickeln soll und es hat sich bis dato nichts verändert und wir müssen da jetzt ein bisschen weiterkommen und das sind unsere Forderungen und dann ist auch noch bis zur WM genug Zeit, dass man da eine vernünftige Einigung finden kann, in der alle Parteien zufrieden sind. Diese Parteien sind nicht nur die Männer, sondern es sind eben auch die Frauen und es ist auch das paralympische Team. Sie denken also tatsächlich auch endlich mal sehr inklusiv und fordern, oder eine ihrer Forderungen zum Beispiel ist auch, dass, jetzt weg von inklusiv, dass eben auch die Frauen künftig mehr Bezahlung für ihre Spiele bekommen, die derzeit ja eher schlecht als irgendwas ist. Natürlich denken sie da mit Sicherheit auch ein bisschen an den Erfolg der US-Frauen, die ja einen großen Schritt gemacht haben und das natürlich auch auf andere Verbände jetzt übergehen kann. Auf jeden Fall finde ich, ist das eine interessante Entwicklung und man kann sich mal ansehen, wie das künftig laufen wird. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie jetzt die nächsten Spiele spielen werden und diese Drucksituation erstmal nutzen, versuchen sich mit dem Verband an den Tisch zu setzen und wenn dann immer noch nichts passiert, dann kann man fast davon ausgehen, dass im Spätsommer da noch einmal solche Proteste stattfinden. Was ich aber interessant fand, waren deutsche Facebook-Kommentare.
Wow.
Ich hab's ja beim letzten Mal bei den US-Frauen schon ein bisschen versucht klarzumachen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, die keine Ahnung haben von dem, was da tatsächlich stattfindet und wie Dinge stattfinden, aber die größten Helden im Internet sind. Ran schrieb nämlich auch unter anderem über die Situation. Und die Kommentare darunter sind vor allem, nehmt ihr die Qualifikation weg, also sie dürfen jetzt dann doch nicht mehr zur WM, und man entrüstete sich über die Spieler, wie sie es wagen können. Das war ein bisschen platt, also da war jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, okay, die Person hat sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, hat vielleicht eine andere Meinung als das Team, aber gibt da konstruktives Feedback oder so. Nee, es war das Übliche wie immer.
Was erwartest du von Facebook? Das,
ja.
Alles, was mit Meta zu tun hat, ist irgendwie, ja, ich war nach dem Motto, erst denken, dann kommentieren, oder erst lesen, dann kommentieren, aber die meisten denken, wie, Kanada sagt Spiel ab, nee, gefällt mir nicht, nimm die Qualifikation weg, oder, wie, die Frauen, die sollen besser Fußball spielen, oder, ich verlange doch für meinen Esel auch nicht mehr Geld als für ein Pferd. Lauter so Dreckskommentare, was es da alles gibt.
Das ist halt, ich weiß nicht, gefühlt findet man sowas aber nur in den deutschen Kommentaren, beziehungsweise nur in der Masse. Ich habe mir auch Kommentare aus dem kanadischen Raum angesehen und dort geht es in die komplett andere Richtung. Natürlich gibt es doch mal vereinzelt Leute, die ein bisschen am Meckern sind, aber das ist halt eine extreme Minderheit im Vergleich zu denen, die sehr positiv sich dazu äußern. Und die eben auch Situationen benannt haben, beispielsweise die Geschichte mit den, dass jeder Spieler nur 2 Karten bekommt. Das steht nicht direkt in der Forderung mit drin, sondern da steht nur allgemein drin, dass sie da bessere Family-Patches haben wollen. Und in den Kommentaren hat man dann eben auch mal lesen können, was das bedeutet. Nämlich, dass sie aktuell halt nur 2 Karten haben. Und das ist dann ja schon ein bisschen lächerlich, auch für den Verband. Man weiß natürlich, wohin die anderen Karten dann gehen. Und da ist dann auch schon ein Punkt, wo ich sagen würde, Dann kann man den Spieler auch ein paar mehr Karten geben. Ja, wir werden das mal ein bisschen beobachten und gucken, wie sich das entwickelt. Und dann schauen wir mal und werden darüber berichten. Habt ihr sonst noch was?
No.
Nee.
Doch, Rock'n'Roll, ihr Affen. So.
Das hättest du auch zum Schluss sagen können. Dann soll es aber für diese Folge heute gewesen sein. Es war ja eine sehr kurze Fußballwoche. Die Nationalteams sind jetzt unterwegs. Die Amerikaner werden in dieser Woche auch nochmal spielen. Das heißt, wir werden im nächsten Podcast auch nochmal darüber sprechen. Und ansonsten, habt eine erfolgreiche Woche. Und wenn etwas ist, unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr. Auf Instagram ist es MLS Supporters Germany. Auf Facebook ist es US Soccer News. Auf Twitter ist es auch MLS Supporters Germany und Box2Box. Und dann gibt's natürlich auch unseren Discord-Channel, der unten in der Beschreibung mit verlinkt ist. Habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Bye bye.
Bis dann. Tschüss.
Rock'n'Roll, ihr Affen.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.